Hallo und herzlich willkommen zu Freudige Versprecher, deinem Podcast für Tiefgang mit Leichtigkeit. Wir sind Steffi Mittenzwei
und Annette Schabun. Wir freuen uns, dass du da bist. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Hallo liebe Steffi, hallo da draußen.
Hallo auch von mir.
Heute haben wir wieder eine Hörerinnenfrage bekommen. Mhm. Und zwar als Resonanz zu unserer letzten Folge Mut zur Angst. Mhm. Und wir verlesen sie einmal und dann geben wir sehr gerne unsere Antwort dazu.
Genau.
Steffi, möchtest du verlesen?
Ich verlese. Also, die Hörerinnenfrage lautet: Hallo ihr beiden, ich fühle mich öfter ängstlich und mache mir oft über alles Mögliche Sorgen. Seit ich eure Folge über Angst gehört habe, frage ich mich, ist das krankhaft?
Mhm. Okay. Also, mein erster Impuls, wenn ich das so höre, ist, okay, ich mache mir öfter und über alles Mögliche Sorgen. Also das waren so ein paar Sachen, also diese Schlagworte, über die ich gleich stolpere. Oder vielleicht holen wir nochmal aus, Steffi. Natürlich gibt es so für diese Krankheitsbilder, die mit dem Thema Angst zu tun haben, auch Klassifikationen. Das kennt ihr sicherlich, wenn ihr euch schon mit dem Thema Coaching und Therapie beschäftigt habt. Dann gibt es ein Nachschlagewerk, in dem man psychische Krankheiten aufschlüsselt. Und das heißt ICD-10. Also das ist so ein, ja, sagen wir mal, medizinisches Verzeichnis. Mhm. Und dort stehen eben pathologische psychische Störungen drin.
Genau, so. Das ist ein Auszug aus diesem gesamten, also der Teil, mit dem wir als Therapeuten oder Heilpraktiker für Psychotherapie arbeiten, ist ein Auszug, nämlich der Auszug aus diesem Gesamtwerk, wo alle Krankheiten aufgeschlüsselt sind. Und wir arbeiten eben mit dem, ich glaube, Kapitel F. Nicht ich glaube, ich weiß, Kapitel F, und da geht es eben um die psychischen Erkrankungen und Störungsbilder.
Ja. So.
Und wir haben uns gedacht, als wir diese Frage gehört haben, wir erklären euch einfach mal die Unterschiede, die dort aufgeschlüsselt werden.
Genau.
Dann, die unterschiedlichen Angststörungsbilder sozusagen.
Genau, da gehe ich wieder zurück zur Frage, nämlich was bei mir dann gleich aufpoppt, ist, wenn ich höre, ich mache mir öfter und über alles Mögliche Sorgen, wäre dann meine nächste Frage, wenn ich es einordnen sollte. Okay, wie oft kommt das vor und über welchen Zeitraum tust du das schon? Und grundsätzlich wäre das Erste, was ich dann abchecken würde, so nach ICD-10, ob das eine generalisierte Angststörung ist. Das findet ihr in F41. Mhm. Also, wenn ihr das irgendwie nochmal nachlesen wollt.
Genau.
Und die Kennzeichen von einer generalisierten Angststörung sind eigentlich so das, was du ein bisschen beschrieben hast. Da kommt es wirklich tatsächlich dann drauf an, wie oft und wie häufig das wirklich ist. Es müsste schon mehrmals die Woche sein und über einen Zeitraum von mehreren Wochen, dass das bei dir so ist. Da machst du dir einfach, es gibt keine konkrete Angst, wie zum Beispiel
bei einer Spinnenphobie.
Bei einer Phobie, über, ja, auf die kommen wir gleich noch. Genau, ja. Sondern es ist eher so, ich mache mir viele Sorgen. Ich habe vielleicht auch körperliche Angstsymptome, dass ich so immer ein bisschen Zittern habe oder dass ich vegetativ überreizt bin. Mhm. So könnte man das sagen. Oder ich bin grundsätzlich so in so einem Besorgniszustand.
Mhm. Ja. Eine leichte latente Unruhe beispielsweise. Mhm. Ja. Genau, vielleicht benennen wir erstmal, welche anderen Angststörungsbilder es noch gibt. Also wir haben jetzt schon das eine genannt, nämlich diese generalisierte Angststörung, die eben eher diffus ist, ohne festes Angstobjekt und mehr oder weniger dauerhaft spürbar, wenn auch vielleicht manchmal eher hintergründig. Und dann haben wir noch die Phobie, die wir ja auch gerade schon benannt haben. Das heißt, die Angst bezogen auf ein bestimmtes Objekt, das kann eine Spinne sein, das kann Angst sein, auf einem großen Platz zu sein, oder das wäre dann
Agoraphobie.
Genau, die Platzangst. das wird ja manchmal auch versehentlich falsch verwendet. Ne? Viele verstehen ja unter Platzangst auch also Klaustrophobie, Angst vor Enge in einem engen Aufzug oder in einem MRT-Gerät oder sowas. Aber Platzangst bezieht sich tatsächlich eigentlich auf das, auf die Angst auf großen Plätzen.
Lass mich jetzt mal nicht lügen, aber Agora ist, glaube ich, römischen Ursprungs und heißt Platz, also Marktplatz.
Genau. Ja. Ja, ich glaube auch. Wir behaupten das. Ab heute also ist das auf jeden Fall.
Es heißt Marktplatz, ich weiß nur nicht mehr, was die originäre Sprache war. Vielleicht auch Griechisch wahrscheinlich. Könnte sein, naja.
Möglicherweise.
Also ja, das ist Platzangst.
Ja,
Agoraphobie.
Also, genau, also bei einer Phobie bezieht sich die Angst auf eine bestimmte, auf ein bestimmtes Objekt.
Oder einen konkreten Auslöser, könnte man noch sagen, weil es auch in diesem Spektrum die soziale Phobie gibt. Das ist sozusagen die Angst, sich mit Menschen auseinanderzusetzen.
Mit größeren Gruppen vor allen Dingen. Also einzelne Personen sind meistens kein Problem oder kleine Gruppen. Aber dann eben mit mehreren Menschen wird es kritisch.
Da muss man halt gut abgrenzen können. Ne? Also diese Agoraphobie, da geht es tatsächlich auch so um die Angst, auf so einem großen Platz oder auf einem Konzert oder so dann auch zum Beispiel nicht weg zu können, wenn irgendwie eine Panik einsetzt oder also wenn die Massen sich bewegen, sagen wir es lieber so. Und die andere Angst ist tatsächlich in diesem Sozialkontakt zu sein, also Augenkontakt, sprechen müssen mit den Menschen und solche Sachen.
Genau, ja. Ja, dann haben wir also die Phobie mal grob umrissen und dann
wir haben eigentlich was ich immer ganz schön finde, was alles sich um Phobien dreht, das hat einen konkreten Auslöser. Das kann man sich eigentlich so ganz gut merken. Ja.
Das heißt, man ist ansonsten entspannt so im Alltag und erst in dem Moment, wo dieser Auslöser auftritt, also beispielsweise eine Spinne sich von oben auf den Tisch runterseilt, in dem Moment kommt erst die Angst. Wobei, ne, je nachdem, das kann sich dann auch einfach über einen gewissen Zeitraum so extrem darstellen, dass man, also gerade bei so einer sozialen Phobie, dass man schon fast in dauerhafter Angst auch wieder ist. Deswegen verschwimmt manchmal so ein bisschen.
Das kommt ja auch relativ häufig vor. Also gerade wenn es eine soziale Phobie ist, wirst du ja, wenn du nicht immer zu Hause bleibst, oft in die Situation gebracht.
Ja, das stimmt, ja. Genau, und die dritte
Rubrik
ist dann, sind die Panikstörungen. Das heißt halt wirklich mit Panikattacken auch. Kennt ihr vielleicht aus dem aus Filmen, da wird das immer ganz gut dargestellt, ne, dass man plötzlich keine Luft mehr kriegt oder irgendwie so erstmal so, ich sag jetzt mal, diffuse Symptome hat, die man nicht so zuordnen kann. Ne?
Herzrasen,
einen trockenen Mund, man dissoziiert, wenn wir sagen, also man fühlt sich plötzlich irgendwie nicht mehr so im eigenen Körper. Diese Dinge, ne? Dass man irgendwie so einen kurzen, extremen Moment hat, wo man vielleicht auch, ne, viele greifen sich dann auch so ans Herz, wo man irgendwie das Gefühl hat, oh, mein Herz hört vielleicht aufzuschlagen oder es schlägt so doll, dass mein Brustkorb gleich explodiert. Also das sind kurze, aber sehr heftige Zustände, in denen man je nachdem, das ist ein bisschen individuell, auch wie sich das anfühlt und ausprägt, aber nicht selten hat man vielleicht sogar das Gefühl, man müsse jetzt sterben, man kriegt einen Herzinfarkt oder das Leben ist bedroht. Da ist allerdings eben auch ein Merkmal, dass das nach 15 bis 20 Minuten deutlich nachlässt, bis hin zu eben dann gar nicht mehr spürbar ist. Das hat einfach den Grund, dass durch einen bestimmten Auslöser, der einem manchmal nicht bewusst ist, ja.
Also das ist, glaube ich, auch, ja, das ist sogar, glaube ich, das Herausfordernde bei Panik. Störung, dass du eigentlich keinen wiederkehrend konkreten Auslöser hast.
Anders als bei einer Phobie.
Genau, also du kannst es nicht so richtig zuordnen, in welcher Situation könnte das jetzt wieder passieren, was dann eben dazu führt, dass du auch unter Umständen ständig Angst davor hast, wieder eine Panikstörung zu, also eine Panikattacke zu bekommen, ne?
Genau. Und diese Panikattacke ist aber ausgelöst von Adrenalin, das wir in so einem kleinen Reservoir am Hals haben, und das wird eben ausgeschüttet, ausgeschossen, kann man schon fast sagen, um uns eigentlich besonders wach zu machen in Gefahrensituationen, damit wir dann schnell rennen können und schnell agieren können. Und der Körper braucht halt einfach 15 bis 20 Minuten, um das Adrenalin wieder abzubauen. Und deswegen weiß man von Panikattacken eben auch, die sind maximal unangenehm, aber sie gehen vorbei. Ja, und meistens weiß man nicht genau, also ne, wie gesagt, das ist ja die Abgrenzung auch zu einer Phobie. Man weiß nicht genau, es gibt diesen einen Auslöser, sondern es schleicht sich so an, aber irgendetwas ist halt in der Regel ein Auslöser, auch wenn man nicht weiß, welcher das ist oder wenn es vielleicht auch variieren mag. Und man kann übrigens Panikattacken auch in der Kombination mit Phobien haben oder mit anderen Phänomenen oder Erkrankungen. Ja, so. Das ist nicht unbedingt losgelöst voneinander. Genau, ja, so viel erstmal zu der Klassifikation. Zu den
Krankheitsbildern.
So genau, das ICD-10 oder auch 11 ist ja, glaube ich, aktuell schon. Es ist aktuell schon aktuell. ja, und dann ist da noch die Frage, ist das krankhaft?
Also das
können
was,
wir natürlich.
Also nur nochmal so summa summarum, ist das, was du so beschrieben hast, erstmal eher tendierend in Richtung generalisierte Angststörung. Ne? Das kann man natürlich jetzt auf die Ferne nicht 100% diagnostizieren, aber da würde ich mich mal weiter orientieren und vielleicht mal ein bisschen Recherche betreiben. Ne? Also das vielleicht mal so als erste Richtung.
Mhm. Ja, und wenn wir dann jetzt aber, ja, wissen, jetzt haben wir euch nicht die genauen Symptombilder genannt, ne? Weil jede dieser Erkrankungen hat ja eine Liste von Symptomen, und dann ist es meistens so, dass mindestens so und so viele Symptome da sein müssen, damit man diese Krankheit diagnostizieren kann. Das haben wir jetzt so genau nicht aufgedröselt. Das ist meiner Auffassung nach auch hier jetzt gar nicht von Bedeutung. Aber in diesem ist das krankhaft, steckt für mich eben auch die Frage drin, sollte ich mit jemandem darüber sprechen? Und ja, deswegen, Annette, magst du vielleicht mal sagen, wie siehst du das denn eigentlich? Ab welchem Zeitpunkt bist du der Meinung, man sollte mit jemandem sprechen?
Ja, das ist auch immer so eine der Eingangsfragen, die ich Klientinnen und Klienten stelle, wenn sie mit einem bestimmten Thema zu mir kommen, unabhängig davon, ob das potenziell ICD-10 geschlüsselt ist oder nicht. Mhm. Und das ist das, belastet es dich in deinem Leben und Alltag? Mhm. Also wenn du das Gefühl hast, dass das eine Einschränkung ist, dann würde ich immer empfehlen, mit jemand Professionellem darüber zu sprechen. Also was ist so der Einschränkungsgrad? Es gibt ja auch oftmals, dass du Sachen bei dir bemerkst und dann denkst, ja, da habe ich so ein bestimmtes Muster identifiziert. Und dann frage ich so, stört dich das? Nö, eigentlich nicht. Ja, okay, also. Dann gibt es dafür erstmal keine Indikation, da jetzt groß dran zu arbeiten. Aber das wäre so meine erste Frage dazu.
Mhm. Ja, würde ich tatsächlich genauso sehen, dass es immer ein Stück weit, ne, auch wir sind ja tatsächlich auch beides, Coaches und Heilpraktiker für Psychotherapie. Aber es ist ja immer so die Frage, bis wann darf ich das als Coach bearbeiten und ab wann muss ich vielleicht meine Klientin oder meinen Klienten in Therapie schicken oder in unserem Fall muss das dann als Therapie deklarieren. Genau, also ich bin der Meinung, also es geht sehr, ne, auch um ein Vermeidungsverhalten, ich glaube, das ist eine große Sache. Stört es mich nur oder erkenne ich schon Vermeidungsverhalten? Das finde ich ist so der Last Call, wenn du merkst, dass du dich selber einschränkst, dass du beispielsweise nicht mehr vor die Tür gehst, weil du Angst hast, dass dann irgendetwas passiert. Oder wenn du deine Lieblingsbeschäftigung nicht mehr ausführst, weil du Angst hast, das und das passiert. Dann ist es absolut ein Zeitpunkt, daran zu arbeiten. Und dann ist das eigentlich auch ein Zeitpunkt für eine Therapie, genau genommen. Ja.
Ja.
Ich bin aber ganz grundsätzlich der Meinung, wenn du ein Verhalten an dir feststellst, das dich stört, das dich so stört, dass du dir da Gedanken drüber machst, ist das der Zeitpunkt, wo du mit jemandem drüber sprechen solltest. Und dann muss das vielleicht keine Therapie sein, sondern kann das auch ein Coaching sein. Aber ich denke, nichts, was uns stört, muss so bleiben. Wir können alles in unserem Leben so verändern, dass wir unser Leben sehr gerne mögen und denken, ja, so soll es sein. Das ist meine Meinung.
Und auch so anknüpfend, ich weiß nicht, ob sie jetzt jeder gehört hat, aber wir hatten ja sozusagen, deine Frage schließt sich ja an diese Folge Mut zur Angst an. Und das ist ja eigentlich auch genau der Appell, da mal hinzugucken, woher kommen eigentlich so diese Ängste, die du beschrieben hast, ne, dass du dir viele Sorgen machst oder dass du, ja, keine Ahnung, in alle möglichen Ängste entwickelt hast. Ich glaube, daraus kannst du dann natürlich auch wieder viel Ressource gewinnen, wenn du dich damit auseinandersetzt. Also finde ich es auf jeden Fall lohnenswert, wenn du das schon bei dir bemerkt hast.
Absolut. Und dann ist auch noch so eine Sache, und das weiß ich als Mama auch aus meinem eigenen Leben, das beobachte ich aber auch ganz häufig. Wir haben auch schon mal eine Folge darüber gemacht mit dem Namen transgenerationales Trauma. Vielleicht hast du ja sogar Kinder und du sagst aber, ja, ich bin schon ein ängstlicher Typ und mach mir häufig Sorgen, aber Mai, wir haben alle unser Päckchen zu tragen und es ist schon okay. Ich komme da irgendwie mit klar. Spätestens wenn du Kinder hast, finde ich, darfst du sehr genau mal schauen, wirkt eigentlich meine Angst sich auch auf meine Kinder aus? Kann ich da vielleicht sogar schon irgendwas feststellen? Könnte es sein, dass das so ist? Weil spätestens dann, finde ich persönlich eben auch wieder, ist es ein Gang zu jemandem wert, der sich mit diesem Thema auskennt. Ja, ob das jetzt ein systemisch arbeitender Mensch ist, ob Therapie oder Coaching oder ein allgemeines Coaching. Aber da sollte vielleicht schon mal, solltest du die Mühe machen, da ein bisschen einzutauchen und zu schauen, ob du das in irgendeiner Form bearbeiten und auflösen kannst, denn das wird sich weitergeben. Nochmal, ich weiß das aus eigener Erfahrung. Ich habe Themen mitgenommen, ich habe die Themen noch weitergereicht und ich bin froh, dass ich vieles schon auflösen konnte und was auch immer ich noch entdecken werde, werde ich unbedingt auch auflösen wollen, denn es muss ja nicht sein und irgendwer darf dann auch einfach da sein, der sagt so, wir gucken uns das jetzt mal an. Und auch nochmal rückblickend auf die Folge Mut zur Angst, haben wir auch schon gesagt, ganz oft ist halt diese Sorge, in so einen angstvollen Moment zu kommen, viel schwerwiegender für dich, als das Thema tatsächlich zu betrachten und aufzulösen. Also es lohnt sich.
Ja, kann ich nur unterschreiben.
Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal kurz, das war hier jetzt nicht die Frage, aber wir haben uns gedacht, wir benennen auch nochmal ganz kurz, wie kann man denn jetzt mit so einer Angst arbeiten? Also was passiert denn eigentlich? Weil ich persönlich hatte ja eine phobische Störung schon als Kind und ich habe lange gedacht, weil ich das aus dem Fernsehen kannte, ich weiß nicht, ne, vielleicht sind ja hier auch noch Kinder der 80er, die zuhören, die Talkshows geguckt haben früher und vielleicht erinnert ihr euch, dann haben die manchmal Spinnen mitgebracht, um die Menschen mit Spinnenphobie zu heilen. Und ich fand den schlimmsten Gedanken, mich meiner Angst stellen zu müssen. Deswegen habe ich ganz lange, da hat mich meine Mutter dann auch schon gefragt, willst du nicht mal mit jemandem drüber reden? Und da habe ich war jung, ja, ich habe angefangen mit Therapie, da war ich 17 oder 18 gerade. Das heißt, ich war bei dieser Frage, die sie mir gestellt hat, als ich Nein gesagt habe, noch jünger. Aber für mich war es halt das war unvorstellbar, zu riskieren, dass mich jemand mit meiner Angst konfrontiert. Deswegen ist es vielleicht jetzt hier mal ein guter Moment zu sagen, okay, wie arbeitet man denn mit einer Angst? Wie kriegt man die Angst denn weg? Magst du da was zu sagen?
Also wir haben uns kurz darüber ausgetauscht. Es gibt natürlich so diese gängigen Methoden, wie im Rahmen der Verhaltenstherapie, die Steffi hat es jetzt schon angesprochen, das, was ihr im Fernsehen dann potenziell gesehen habt, ist so diese klassische Konfrontationstherapie, nämlich dass das Objekt der Phobie in dem Fall, sagen wir mal in Stufen, müssen wir jetzt gar nicht so genau ausdrücken, in Stufen dem Patienten, der Patientin näher gebracht wird. So kann ich das jetzt mal sagen, ich gehe immer von der Spinne aus gerade. Es geht aber auch mit anderen Sachen auch, ja. Diese Idee dahinter ist so ein bisschen, dass, darüber haben wir auch schon gesprochen, dass diese Emotionen irgendwann abflachen, so auch Angst, ne, dass dieser Grad, so jetzt einmal darf ich die Spinne da einmal kurz anfassen, dann muss ich sie ein bisschen länger anfassen oder dann nehme ich sie mal auf die Hand, dass dann irgendwann die Angst sich abbaut. Das ist, manchmal wird es, glaube ich, als relativ brachial empfunden. Also ist auch eine Intervention, die, glaube ich, gar nicht mehr ganz so häufig eingesetzt wird. Es gibt tatsächlich, glaube ich, auch die Idee, mit Medikation zu arbeiten, also dann in dem Fall mit zum Beispiel einer Panikstörung mit Beruhigungsmitteln, wenn man auch so eine, wie ich das eben beschrieben habe, so eine Angst vor der nächsten Panikattacke entwickelt. Ich bin ehrlich gesagt jetzt kein Fan davon, sagen wir es mal so.
Nee, ich auch gar nicht. Ich bin auch überhaupt kein Fan, ich haus jetzt einfach raus, ich bin überhaupt kein Fan von Verhaltenstherapie, grundsätzlich nicht, weil ich der Meinung, also die Idee dahinter ist, dass wir irgendwie sozusagen durch einen doofen Zufall vielleicht die Verknüpfung fälschlicherweise in unserem Hirn gemacht haben. Also gehen wir mal davon aus, ich habe irgendwo gemütlich gesessen, ich habe mich super erschreckt, weil irgendwo ein lauter Knall war. Mein System war in Aufruhr für den Moment wegen des Knalls. Und just in dem Moment war eine Spinne vor mir auf meinem Arm, sagen wir mal. So. Und dann habe ich halt in meinem Hirn diese Verknüpfung gebildet, das nennt man eben Konditionierung, Angst, Spinne und habe fortan Angst vor einer Spinne. Und wenn ich jetzt in der Verhaltenstherapie hergehe und mich der Spinne nähere, mache ich sozusagen neue Erfahrungen und bilde einen neuen Pfad, eine neue Konditionierung aus, dass ich nicht mehr die Spinne mit einem angstvollen Erleben verbinde, sondern mit einem entspannten Erleben. So, ich bin allerdings der Meinung, dass es meist andere Gründe hat, tiefsitzende Gründe hat, weswegen ich Angst habe. Entweder kann das sein, dass ich beispielsweise die Angst aus dem Nervensystem meiner Eltern übernommen habe und dadurch da ergibt sich meistens eher eine generalisierte Angststörung draus, weil es diffuse Ängste sind, die wir übernehmen sozusagen. Aber es kann halt genauso gut auch eine phobische Störung draus werden oder irgendetwas anderes. Aber das könnte man dann, müsste man separat auflösen. Ich glaube nicht, dass man dem Störungsbild sozusagen gerecht wird, wenn man da einfach, wie Annette gerade schon gesagt hat, brachial drüber marschiert. Und ganz oft finden sich halt auch, Überraschung, Glaubenssätze, die da in irgendeiner Form mit reinspielen und eine Angst machen. Und ich denke, auch da ist es eben sinnvoll, sich diese Glaubenssätze zu betrachten und eher mit denen zu arbeiten, statt halt mit einer Konfrontationstherapie oder mit einer Verhaltenstherapie im Allgemeinen, die praktisch dein Hirn trainiert, bewusst andere Strategien anzuwenden. Aber ich glaube, in dem Moment, wo dein System wirklich in Aufruhr ist und du Angst oder Panik hast, da kannst du dein Gehirn auch nicht mehr so benutzen, auch wenn du es versucht hast zu trainieren über Verhaltenstherapie. Das mag jetzt vielleicht...
Ja, das passt aber auch. Ich weiß nicht, ob ihr es immer dann alle gehört habt, aber wir haben dazu auch eine Folge gemacht, die hieß auch das ideale Wachstumsumfeld, wo es ganz viel um Lernen ging. Und das klingt, wissen wir, klingt jetzt erstmal so nach Schule, aber es geht uns um persönliche Weiterentwicklung und da spielt eben auch unser Gehirn eine ganz große Rolle. Und unter anderem haben wir in der Folge auch darüber gesprochen, dass wir grundsätzlich am besten lernen in einem Entspannungszustand. Mhm. Und das ist genau kontraproduktiv ist, wenn unser System in Aufruhr ist, dass wir dann eben nicht so gut lernen. Und deswegen wäre das nicht unser Mittel der Wahl. Mhm. Ne? Sondern
ja, ich weiß gar nicht mehr genau, hatten wir es in der Folge auch benannt, es gibt ja diesen Spruch, manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen.
Ich weiß nicht mehr.
Und ja, wenn mein Nervensystem halbwegs entspannt ist, dann kann es tatsächlich was bringen, wenn ich einfach reinspringe und dann merke, ah ja, okay, es ist ein bisschen kalt, aber ich komme klar, ich kann schwimmen, alles gut. Und dann weiß ich fürs nächste Mal, da kann ich einfach reinhüpfen, das kann ich. Ne? Da ist mir nichts passiert, das mache ich einfach wieder. Wenn ich aber wirklich in Angst bin, wenn ich wirklich, wenn mein Nervensystem Alarm schlägt und ich gehe dann, mich schubst dann jemand rein oder ich diszipliniere mich selbst, da reinzugehen. Und ab einem gewissen Level kannst du dich gar nicht mehr selbst disziplinieren, by the way. Da muss dich jemand schubsen. Aber manchmal kann man sich vielleicht gerade noch so disziplinieren, im Rahmen auch einer Konfrontationstherapie unter Umständen, dann ins kalte Wasser zu hüpfen. Dann hast du zwar nachher logischerweise die Erkenntnis, ich habe es überlebt. Aber das Gehirn kann diese Erfahrung nicht so verarbeiten, dass du wirklich einen Lerneffekt hast im Sinne von, war ja gar nicht so schlimm, weil dein Nervensystem war in absolutem Ausnahmezustand und es war verdammt nochmal genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer, als du es dir vorher ausgemalt hast. Nicht, weil das Wasser so kalt ist, nicht, weil es so tief ist, sondern einfach, weil dein Nervensystem in Panik war. Also das ist für mich ist es Quälerei ohne Ende. Halte ich nicht viel von.
Warum sagen wir das? Also grundsätzlich, ne, diese weil deine Frage ja auch so ein bisschen darauf hingab, ist das krankhaft, brauche ich Unterstützung?
Ja.
Ja, und mach dir gerne vorher ein gutes Bild, wie die Unterstützung aussehen soll.
Genau. Ja. Und ja, genau. Also wenn du das schon so fragst, höre ich raus, du fühlst dich damit nicht so happy. Auch wenn es jetzt vielleicht noch gar nicht nach diesem ICD-10 eine generalisierte Angststörung ist, vielleicht ist es gar nicht so schlimm, dass man das schon diagnostizieren könnte. Aber wenn du uns das fragst, da sind wir uns beide recht einig, scheint es etwas zu sein, was dich in irgendeiner Form stört, belastet vielleicht. Ja, klar, dann sprich mit jemandem drüber und finde einen Weg, damit umzugehen, weil du hast verdient, ein glückliches Leben zu führen, ohne Angst.
Ja.
Punkt.
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 Danke für deine Frage.
Ja, vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.
Bis zum nächsten Mal. Promptes Ende.
Ciao.
Ciao, ciao.